Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene und Herr Pähler.
Guten Abend.
Hallihallo. Aufregung beim Handelsblatt. Gabor Steingart geht mit viel Tamtam.
Unterstützung durch das Netz. Nathan Mattes bekommt viele Spenden nach Klage gegen der AfD gegen seinen Watchblog.
Kraft durch Gruppen. Facebook stellt Förderprogramm für Nutzer vor, die sich besonders engagieren.
Durchhalten im Knast. Dennis Yücel 366 Tage ohne Anklage im Gefängnis.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
dreht sich heute rund um genau den ersten Jahrestag der Inhaftierung des deutschen Journalisten Dennis Yücel in einem türkischen Gefängnis. Die Anteilnahme gestern zum Jahrestag war sehr groß. Das Medienmagazin DWDL hat sogar die eigene Webseite komplett abgeschaltet, um zu zeigen, was es bedeutet, wenn es keine Pressefreiheit mehr gibt. Hier auf Deutschlandfunk Nova hatten wir zum Thema mehrere spannende Interviews. Die könnt ihr nachhören, wenn ihr auf deutschlandfunknova.de surft und dann auf Medien klickt. Die erste Meinung kommt heute von der Berliner Journalistin Brigitte Ferle. Sie kommentierte gestern im Schönen Morgen bei Radio 1 wie folgt.
Der Fall Dennis Yücel ist, wenn man so will, die menschlich tragische Seite einer Zerrüttung zwischen Deutschland und der Türkei. Es ist eine Zerrüttung, da gibt es keine Perspektive zur Auflösung. Welche Hoffnung also gibt es für Dennis Yücel freizukommen? Keine, auf die man verlässlich im Moment setzen könnte. Möglich, dass die Türkei die Chance einer neuen Bundesregierung nutzt, um die verfahrene Situation wieder aufzulösen. Hoffen wir also für Dennis Yücel und die vielen anderen in der Türkei Verhafteten auf dieses politische Wunder.
Die zweite Meinung
kommt heute von Dennis Yücel, denn die ganze Anteilnahme, die scheint ihn zu erreichen und ihm Kraft zu geben. Er hat Annette Mills, der Organisatorin der Journalisten des Jahres, folgendes Zitat geschickt als Reaktion darauf, dass er eben einen Sonderpreis erhält.
Zu wissen, dass man im Recht ist, ist viel wert. Doch noch besser ist es zu wissen, dass man im Recht ist und dabei zu fühlen, dass man nicht alleine ist.
Deutschlandfunk Nova.
Das Netz, das ist nicht nur ein schlechter Ort. Es ist nämlich auch ein Ort, an dem gute Dinge passieren. Einen regelrechten Love Storm hat es für den Macher eines Projektes gegeben, der ganz schön unter Druck geraten ist.
Unter Druck durch die AfD. Hier ist die Geschichte. Seit 3 Jahren ist Nathan Mattes unterwegs und protestiert gegen die AfD. Unter anderem betreibt er die Webseite wir-sind-afd.de, auf der er Zitate von AfD-Funktionären sammelt, um auf die Gesinnung der populistischen Partei aufmerksam zu machen. Die Partei hat jetzt gegen das Projekt geklagt und Nathan droht, die Domain zu verlieren.
Deshalb hat es in dieser Woche eine große Sammelaktion gegeben, damit er sich die juristische Auseinandersetzung auch leisten kann. Das Echo im Netz ist gewaltig. Viele nette und unterstützende Tweets sehen wir. Ja, und unter den Spendern ist unter anderem auch Jan Böhmermann zum Beispiel.
Wie denkt Nathan Mattes darüber? Darüber reden wir jetzt mit ihm live hier bei Deutschlandfunk Nova. Schönen guten Abend.
Hallo.
Hilfe für Zeitschlag heißt die Sammelaktion, weil Zeitschlag ist ein Twitter-Nutzername und dem Kontostand, den kann man ja richtig beim Wachsen zusehen. Jetzt aktuell sind es 20.196 Euro, vor einer Stunde waren es irgendwie noch 17.000 Euro. Wie denkst du über den Support aus dem Netz?
Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass es so schnell eskaliert ist, auf eine positive Art und Weise überrascht mich selber. Ich hätte gedacht, wir brauchen länger, um zumindest die Kosten für die erste Instanz irgendwie zusammenzukriegen. Aber das ging wohl schneller als erwartet.
Du engagierst dich ja schon länger gegen die AfD. Im April letzten Jahres, das ist also auch schon ein bisschen her, da kam dann auf mal Post und da wurde quasi der juristische Streit ausgelöst. Was genau ist da vor einem Jahr ungefähr passiert?
Da hat die AfD ihre Medienanwälte beauftragt, mich wegen der Inhaberschaft der Domain abzumahnen. Ich saß im Zug und habe geschlafen. Als ich aufgewacht bin, habe ich eine E-Mail mit dieser Abmahnung in meinem Postfach gefunden. Und seitdem zieht sich das im Prinzip so hin.
Heißt es denn, geht es tatsächlich eher um den Namen der Domain oder auch um das, was du da tust?
Es geht nur um den Namen der Domain. Also es geht im Prinzip darum, dass die Domain isoliert betrachtet so aussieht, als wäre es eine Domain einer kleinen rechtsextremen Partei. Und das ist wohl so, dass es geht nicht um den Inhalt der Seite, sondern nur isoliert um die Domain an sich.
Wenn du jetzt mal überlegst, jetzt geht es in den Rechtsstreit, wie schätzt du deine Chancen ein?
Das kann ich dir so gar nicht sagen, weil ich bin juristischer Laie. Ich mache beruflich was ganz anderes. Ich frage mich im Moment auch so ein bisschen, ist das jetzt überhaupt noch wichtig, quasi Recht zu behalten, dass ich im Endeffekt die Domain behalte? Das wird sich zeigen, weil Aufmerksamkeit hat die Seite jetzt wohl mehr als genug bekommen. Nicht, dass es jetzt aufhört, aber es gibt wohl schon recht viel.
Das heißt, jetzt mal unabhängig vom Ausgang des Rechtsstreites, solltest du die Domain verlieren, du würdest auf jeden Fall so oder so ähnlich weitermachen, dann auf eine andere Domain.
Natürlich.
Erst recht wahrscheinlich.
Dann erst recht, genau.
Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass die finanzielle Unterstützungsaktion echt super angelaufen ist. Hast du schon eine Ahnung, was denn überhaupt so ein Rechtsstreit am Ende kosten kann?
Ich habe von meiner Anwältin eine Prozesskostenaufstellung bekommen und das, was, so wie ich das verstanden habe, im schlimmsten Fall auf mich zukommt, also wenn wir alle möglichen Instanzen verlieren, da kratzen wir dann schon an den 30.000, 35.000 Euro. Ich habe keinen Bezug zu so einer Summe, das ist zu viel Geld für mich. Also ich kann das nicht greifen.
Das heißt aber auch, das gesammelte Geld fließt im Grunde komplett in das, was jetzt an Prozess- und Gerichtskosten, Anwaltskosten, was auch immer, du hast es gerade auch aufgezählt, zusammenkommt, um diese Rechnung zu begleichen letztendlich. Oder was soll sonst möglicherweise damit passieren?
Genau. Wenn am Ende irgendwas übrig bleiben sollte, dann spende ich das. Ich möchte nichts von diesem Geld für mich haben. Aber das wird sich dann im Prinzip zeigen.
Wenn wir jetzt mal auch auf das Inhaltliche schauen, gar nicht so sehr auf den Rechtsstaat als solchen. Was hast du denn jetzt eigentlich auch in dieser Auseinandersetzung, die du mit der AfD führst, die jetzt tatsächlich auch in diesen juristischen Streit gipfelt, was hast du auch über die Partei AfD gelernt?
Ich habe gelernt, dass ihre Anhänger sehr gerne schreien und sehr gerne laut sind und versuchen, einen unter Druck zu setzen. Wenn man sich davon aber nicht so wirklich beeinflussen lässt oder beeindrucken lässt, dann wird den Anhängern wohl irgendwann langweilig und sie hören damit wieder auf. Ich bin erschrocken, was Menschen oder Anhänger der AfD für Äußerungen von sich geben und auch Politiker, solche Menschen sitzen im Bundestag, die haben da nichts verloren, wenn man von ihrer Gesinnung ausgeht, aber sie wurden trotzdem reingewählt und das finde ich erschreckend.
Sagt Nathan Mattes, der Betreiber von wirsindafd.de. Da gibt es gerade einen juristischen Streit mit der Partei um diese Domain. Den Link zur Sammelaktion Hilfe für Zeitschlag findet ihr auf der Seite zur Sendung. Geht so gegen 21:30 spätestens online auf deutschlandfunknova.de, wenn ihr dann auf Podcast und eine Stunde was mit Medien klingt. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien?
Das soziale Medienmagazin.
Das gab's noch nie. Facebook zahlt seinen Nutzern Geld. Ein echtes Novum. Und was muss man dafür tun? Im Grunde eine Gruppe zur Stärkung der Gesellschaft betreiben. Dann kann man sich um eine Förderung bewerben. Das hat Facebook jedenfalls am Freitag bei seinem ersten Community Summit in Europa bekannt gegeben. Daniel, du warst dabei und bist dort auf viele Gruppenadministratoren getroffen.
Oh ja, und da war ich total neugierig. Mark Zuckerberg hat ja vorgegeben, dass Facebook in diesem Jahr wieder besser werden soll. Er will sich da richtig drauf konzentrieren. Keine großen Nebenprojekte, sondern das ist jetzt sein Hauptziel. So die ganzen Negativschlagzeilen waren wohl auch ihm zu viel. Über die Newsfeed-Änderungen haben wir ja schon hier gesprochen in der Sendung. Viel natürlich auch in den letzten Monaten über Hassbotschaften, Fake News. Heute schauen wir uns aber auch mal die positiven Seiten an, die insgesamt bewegt werden können. Und da legt Facebook den Fokus auf Gruppen.
Und dazu hast du uns als erstes eine sehr persönliche Geschichte mitgebracht.
Ja, und die kommt ausgerechnet von Facebooks Europachefin Nicola Mendelssohn. Die kann nämlich aus eigener Erfahrung erzählen, wie wichtig der Austausch unter Online-Community-Mitgliedern sein kann. Vor einem Jahr wurde nämlich bei ihr eine unheilbare Krebserkrankung diagnostiziert. Und in einer Online-Gruppe, in einer Online-Community hat sie Halt gefunden. Sie hat auf offener Bühne zur Eröffnung des Summits ihre Geschichte erzählt und da waren wirklich viele sehr gerührt. Ich habe sie hinterher auch gebeten, ihre persönliche Erfahrung nochmal mit uns zu teilen.
So we've been here today with over 300 people from all over Europe that are running communities. And I'm here today as the person heading up Europe, Middle East and Africa for Facebook. But I'm also here because I am the co-admin of a group which is called Living with Follicular Lymphoma. This is a cancer of the blood, and I was diagnosed about a year ago. It was a couple of months after my diagnosis whereby I decided to look on Facebook to see if there was anybody that was a group or something like this, and I found one. It had been set up by a lady called Nikki and had a few hundred members. So I reached out to her on Messenger and said, "Hi, this is Nicola. I work at Facebook and I also have follicular lymphoma, and maybe I can help with the group." She didn't believe me. She thought it was a joke to start with. Luckily, she worked out maybe I was real. And then over the last year, we've now grown the group to be over 4,000 people. 500 joined in the last week. And it's the most amazing group.
So, in the last month, what have you learned about the importance to connect with people who are dealing with a certain or the same topic?
So it's my most meaningful group for me. I go into the group every day. No diseases are the same. Every illness is different. All cancers are different. And so having the ability to connect with people who really understand my illness, the treatments that I need, how I'm feeling, well, there's nobody like it. And so there's 4,000 people from over 90 countries that can come together, share advice. Medical advice they share lifestyle advice, they share dating advice. There's a whole group of people in the group that are single and talk about when's the right time to tell someone you have an illness like this. So when people are having a bad day, they just maybe want to come in the group and tell people help. Nobody understands me, and everyone piles in with a lot of love. People in the group talk about how important it is for them. Nobody else understood them. They're here. They can find love. They can find support. They can find advice. And it really helps people through some of the most difficult times.
Wenn ich das so höre, kann ich mir echt gut vorstellen, dass das viele vor Ort echt bewegt hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass also viele auch doch ähnliche Erfahrungen machen, wenn möglicherweise jetzt auch nicht mit ganz so einem ernsten und traurigen Krankheitsthema. Aber was hat Facebook jetzt mit den Gruppen vor?
Also dieser neue Fokus auf Gruppen ist schon irgendwie interessant. Die Idee ist so ein bisschen, sie hat ja von Meaningful Group gesprochen, also von einer bedeutungsvollen Gruppe, also Gruppen, von denen die Gesellschaft am Ende profitiert. Das gehört dazu, auch das Bild von Facebook in der Öffentlichkeit zu verändern, also nicht nur als Ort der Falschnachrichten, sondern ein Ort, der positiver wahrgenommen wird. Und da sind jetzt Gruppen der Kern. Und das hat mir Ima Archibong erklärt. Ich weiß nicht, kennst du noch diese Jogging-Fotos von Mark Zuckerberg? Da ist auch neben ihm immer so eine große Kante gelaufen. So, ja. Wo man mal dachte, sein Bodyguard.
Aber ist es das nicht?
Nee, es ist nicht sein Bodyguard. Das ist nämlich, er ist nämlich auch im Vorstand von Facebook. Das ist Ima Archibong. Ich habe ihn da auch getroffen. Und er ist zuständig für Partnerschaften im Vorstand von Facebook. Und er sagte, also schlechte Inhalte, die sollen ja besser gelöscht werden in diesem Jahr bei Facebook. Aber gutes Verhalten soll auch gefördert werden. Und hier kommen die Gruppen ins Spiel.
One of the things that I feel like Facebook as a company, as we continue to step up and do, is as we've identified behavior happening on our platform, not only do we say what is it that we can fix about the platform in order to ensure that that behavior continues. In this case, it is people building groups, tens of millions of people build groups that now a billion people across Facebook are a part of. We've identified and said, and I don't know that any other companies are doing this right now, is that behind every single one of those communities, every single one of those groups is an individual or a group of individuals, but someone who is dedicating his or her time to actually making sure that that group is well taken care of, is safe, is meaningful. And for that individual, as we get to know more and more about what their motivations are, we also understand what some of their blockers are, what some of their obstacles are, and some of their visions are, and what we could hopefully do to help them break through some of those obstacles and barriers. So we're now launching a program called the Facebook Community Leadership Program. It's a multifaceted program, but in essence, what we're trying to do is we're trying to provide the training, the support, and then in some cases, funds, to ensure that these leaders have the ability to increase their own individual capacity so they can then translate that and increase the capacity of their community.
Also hinter jeder erfolgreichen Gruppe stehen natürlich auch Administratoren oder ein Admin, die da sehr viel Zeit reinstecken, und damit sie das sogar noch mehr machen können, weil die meisten sich ja da ehrenamtlich auf Facebook engagieren, gibt es dieses Förderprogramm. Insgesamt ist dieser Fördertopf 10 Millionen US-Dollar schwer. Und da gibt es einmal 100 Förderprogramme für 50.000 US-Dollar und 5 bekommen sogar jeweils 1 Million. Also das sind dann ganz besondere Programme. Und da kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sich überlegt, oh, da könnte ich ja vielleicht auch eine Gruppe starten. Aber einige überlegen sich auch vielleicht so, ah, ich habe vielleicht auch eine Idee, auch vielleicht was im Medienbereich zu machen. Und da gibt es dann so gewisse Hürden, weil am Ende ist ja auch so wie mit einem eigenen Blog starten, ja. Man hat eine Idee, aber man macht es dann doch nicht. Und da habe ich Ima Archibong gefragt, ob er einen Tipp für alle, die was mit Medien machen wollen und vielleicht auch eine eigene Gruppe für Gleichgesinnte starten wollen, die aber noch hadern, was er ihnen sagen würde.
You know, for anyone who's trying to dive into the media world right now and has an idea or has got something started, A, just like believe in yourself and take the step. And then two, there's definitely a network of support and people on Facebook and probably off of Facebook that you can tap into that will help you help show you the way.
So when you're talking to group admins, what's on their wish list towards you for Facebook, maybe where they have limits on product side or what do they tell you?
Yeah, I mean, some of the tools that we launched at the first community summit were in direct response to the feedback that the admins gave us. Since then, we've heard things like, I wish that there was a consistent place where I could put the rules for my group up. I wish that I could customize the feel and look of my group. I wish that there were easier ways to moderate my group and to engage with people in my group and make broad announcements to my group. So I think a lot of the things that we'll be announcing from a product perspective over the course of the next 2 days are going to address those things directly. But even more excited, I think, for the product team and for the Facebook team is to get the fresh new ideas too, make our list so that we can go start chomping away at those and continue to make our products and our tools better.
Also wenn ihr auch in Gruppen aktiv seid, habt ihr es vielleicht auch schon in den letzten Tagen gemerkt, man kann jetzt viel einfacher als Admin Ankündigungen machen, man kann die Gruppe besser administrieren und man kann auch Farben einstellen, dass das Ganze dann ein bisschen auch jeweils zum Gruppenthema passt. Welche Farbe würdest du nehmen für deine Gruppe, Herr Perlam?
Ich würde sagen, grün.
Grün? Ich dachte, wegen
Gold.
Nova oder Palisanderfarben in der Haare.
Ja, das ist mir dann so Rostgold.
das ist doch was. Also da gibt es also jetzt auch einige inhaltliche Änderungen, also neue Funktionen, die beim Facebook Community Summit vorgestellt worden sind.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das Community Medienmagazin.
Facebook hatte vor ein paar Tagen zum ersten Facebook Community Summit in London eingeladen. Rund 300 Gruppenadmins aus ganz Europa haben sich dort zum Austausch getroffen. Wir waren ja in unserer Ein-Mann-Gruppe vertreten durch Daniel auch vor Ort und berichten für euch, welche Strategie hinter Facebooks neuem Fokus auf dem Thema Gruppen steckt. Ja, Daniel, was waren denn das auch überhaupt für Gruppen, die sich dort getroffen haben?
Also ich habe zum Beispiel die Healthy Sisters aus den Niederlanden kennengelernt. Das ist eine Gruppe von mehr als 16.000 Frauen, die kümmern sich ums Thema Abnehmen und gesunde Ernährung. Und das ist auch viel niveauvoller, als man das uns vielleicht so aus so Frauenzeitschriften kennt. Dann fand ich sehr interessant ein Projekt aus Israel, die Supergirls. Das sind 87.000 Mütter, die Job und Familie unter einem Hut bringen und darüber diskutieren. Oder die Wanted Community aus Paris. Das sind über 87.000 junge Pariser, die neu in der Stadt sind und sich organisieren, um erstmal ja, sich zurechtzufinden. Cool fand ich auch die Skateboardfahrenden Seniorinnen. Das wäre was für dich gewesen. Ja. Da musste ich direkt, habe ich mir das bildlich vorgestellt. Ein Traum. Aber aus Berlin, da habe ich Mosamel Aman getroffen. In seiner Gruppe Defugees versucht er nämlich Unternehmen, die Entwickler suchen, mit Flüchtlingen zusammenbringen, die auch von der Initiative speziell für die Jobs trainiert werden. Und für ihn war es spannend, nicht nur mit anderen Gruppenadmins zu reden, sondern auch hier vor Ort dann in London beim Facebook Communities Summit die Gelegenheit zu haben, auch mal Facebook-Mitarbeiter zu sprechen.
Ja, es war entspannt zu hören, dass Facebook die Community so ernst nimmt und sagt, dass hey, wir sind hier, die Leute zu helfen und denen zusammenzubringen und auch Tools entwickeln, die richtig, die das möglich, dass die Leute zusammenkommen können.
Und ich habe ihn auch noch gefragt, ob er andere Gruppenadmins kennengelernt hat, die er spannend fand.
Ja, natürlich. Also es war spannend zu sehen, so eine Gruppe für Frauen in Istanbul, die da helfen, Rad zu fahren. Auch die Papa-Gruppe, besonders das auch aus Deutschland ist, dann da sind auch viele Geschichten, dass ich selber gehört habe und auch mit dem Admin da Uhr getroffen habe. Sind auch eine andere entspannte Gruppe im Czech Republic, da dass die Frauen dabei helfen, deren eigene Unternehmer zu gründen. Die sind alle coole, tolle, beeindruckende Projekte.
Auf Entdeckungsreise auf dem Summit ging auch Stefanie Fassbender aus Köln. Sie konnte mit ihrer Gruppe Möbel für Flüchtlinge in den letzten 2 Jahren enorm viel bewegen, denn sie konnte nämlich dabei auch viele Ziele erreichen und auch halt, dass viele Flüchtlinge mit Möbeln versorgt worden ist. Aber sie sagte auch, das Administrieren einer Gruppe, das ist tierisch anstrengend.
Also für mich hilft der Tag einmal, ist es eine Motivation für die Arbeit, es ist ein kleiner Reward für die Arbeit, die wir geleistet haben in 2,5 Jahren, das muss man einfach mal so sagen. Es motiviert zu sehen, wie andere Gruppen sich organisieren, welche Themen die besetzen, wie die damit umgehen. Es sind total viele inspirierende Themen dabei und als NGOs sich so auszutauschen, ist auch total spannend.
Denn das ganze Administrieren einer Gruppe, das ist gar kein Zuckerschlecken.
Naja, alles. Man muss sie zulassen, man muss mit Leuten sich auseinandersetzen, mit denen man vielleicht sonst nicht so gerne reden würde. Man muss moderieren, man muss einen Ausgleich schaffen. Ja, man muss ein bisschen neutral versuchen, Dinge zu lösen. Wenn zum Beispiel bei uns die Möbel nicht weggehen, und weil irgendwie, weiß ich nicht, der Post ist zu schnell nach unten gerutscht, aber die Möbel sind total schön, da muss man mal gucken, einmal einen Push drunter setzen. Also so, ja, den Überblick halt behalten, das Ganze dirigieren.
Ja, und das kann dann auch ganz schön in die Zeit gehen.
Mhm. Was sagen denn jetzt die ganzen Gruppenadmins, die du da getroffen hast? Wie nehmen die das wahr? Wie ernsthaft ist es, Facebook jetzt mit diesem neuen Fokus auf Gruppen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ist das nur PR oder ist das irgendwie wirklich etwas, damit das Ganze, die ganze Plattform sich verändert? Oder passt das zu dem, wie andere das nutzen? Und ich glaube, da gibt es viele Sichtweisen. Interessanterweise war das, was mir Stefanie und Mosamel gesagt haben, aber doch ging das in die gleiche Richtung. Hören wir sie doch mal beide.
Ich sehe das als glaubhaft und das ist auch das, warum Gruppenadmins das machen, was sie machen. Weil sie machen etwas für andere und mit anderen und das machen sie sowieso. Ob Facebook das unterstützt oder nicht, das hat damit nichts zu tun.
Facebook ist nicht nur eine Plattform, wo man Katzenvideos guckt, sondern also ich bin immer noch der Meinung, dass Facebook ist ein sehr starker Tool, das Leute zusammenbringt.
Das heißt, wenn du jetzt mal sagst, deine ganzen Eindrücke, das, was wir gerade gehört haben, zusammengenommen. Was ist dein Fazit?
Also ich glaube, es ist wirklich jetzt nicht einfach nur so eine PR-Aktion, aber man muss auch sagen, bisher sind 200 Millionen Mitglieder von Facebook in Gruppen, die Facebook als bedeutungsvoll ansieht. Das ist echt wenig, wenn man sich überlegt, dass es über 2 Milliarden aktive Nutzer dann auch pro Monat gibt und die meisten davon sind sogar dann auch täglich auf Facebook unterwegs. Und genau das, dass sie da ja noch einen langen Weg gehen müssen, das hatte ich dann auch Europachefin Nicola Mendelssohn so gesagt.
You're absolutely right. And it's been great to see that it's gone from 100 million to 200 million people that are in a meaningful group, just even in the last few months. But actually, Mark's been much more ambitious than that. He wants us to get to a point where there are 1 billion people that are in a group that's meaningful for them. I mean, there's so many different types of groups. If I think about myself, I'm in a book group. I'm in a group for top tips for women over 40. All sorts of ideas get shared there. I'm in a professional group for women that work in business and in marketing and advertising. And then I'm in a health group, so very many different ones. And I think it's the variety that really is inspiring. But also, I think everybody's leaving here today thinking, oh, that's an interesting group. I need to have a look at that one. So there's probably a group for everybody out there.
Also Facebook hat ein großes Ziel, ja, 1 Milliarde aktive Mitglieder soll es darin geben und sie glauben an die Kraft der Vielzahl der Gruppen und dann kommen auch die Nutzer.
Ist das jetzt eine schöne neue Welt, die Facebook sich da so zusammenzimmert?
Ja, ich bin mal gespannt, wie das hier in Deutschland überhaupt ankommt. Ich glaube, wir haben so ein grundsätzliches Problem. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den Google-Spruch Don't be evil auch erinnerst. Grundsätzlich glaube ich, ist es so, dass hier in Deutschland so in der öffentlichen Meinung oder auch in der Medienberichterstattung man es Konzernen nicht zutraut, dass sie etwas Gutes tun. Ne? Also das ist immer... Schwierig, oder?
Ich glaube schon. Was ich mich auch frage, das ist wahrscheinlich auch typisch deutsch. Die Diskussion wird bestimmt auch ganz schnell kommen. Also, wie will Facebook jetzt eigentlich beurteilen, was gesellschaftlich bedeutungsvoll ist? Also da, glaube ich, gibt es auch sofort wieder Kritiker, die sagen, das steht denen ja gar nicht zu.
Und ich glaube, wir würden das auch, man wundert sich schon, also wenn jemand sich in einer Gruppe engagiert, wo es einfach um, wo man berufliche Tipps austauscht, würde das vielleicht jetzt erstmal nicht als gesellschaftlich bedeutungsvoll dann anmessen oder wenn man sich gemeinsam zum Grillen trifft, aber im Facebook-Sinne vielleicht schon. Also viele Fragen, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, in den letzten Monaten hat man auch so viel aus der Öffentlichkeit Rufe gehört, Facebook muss jetzt mal was unternehmen, dass es besser wird und dass es da nicht nur so viel Hass oft in den Diskussionen gibt. Und hier machen sie einfach mal wirklich was. Ja, also das muss man, glaube ich, Facebook da auch zugute halten, auch wenn es bisher noch nur ein Bruchteil der Nutzer betrifft. Aber da entsteht was und ich bin mal gespannt, wo das dann am Ende auch hingeht. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Facebook sich auch kritisch mit den ganzen Problemen auseinandersetzt. Und da hatte ich Nicola Mendelssohn auch noch am Ende gefragt, wie sie denn auch mit den ganzen Themen wie Fake News und Hate Speech und den ganzen anderen Problemen gerade hier in Europa umgehen.
So on some of the negative aspects of what you're talking about, know how seriously we take this, know that we understand the responsibility that we have and also the investments that we're making here. We want Facebook to be a place that is safe, that is secure, that people can get the content that matters to them. And we're making big investments here. We're making investments in the technology, on the machine learning, on the artificial intelligence to make sure we take the bad stuff comes down, because we're really clear. We have our own community guidelines about what is allowed and what is not allowed on the platform. And so if there's bad things, we will take them down. That is really important to us. We also have invested in making sure we bring in a lot more people that can also look at the content that perhaps is concerning to people. And we made a commitment to double the number of people from 10 to 20,000 people. I'm glad that we're at 14,000 people already, so we've done that in a short period of time, but we'll get to that 20,000, and we're doing so because it matters to us that our community is safe and that people feel confident that when they come onto Facebook, they get the things that matter to them. We've also made adjustments recently to the things that people will see in their newsfeed. So they'll see more often the things from friends, from families, the people that they interact with, the things from meaningful groups, all those things that they want to see when they come onto Facebook to check things out. And I'm really excited about the work that we're doing in this area. I think it's important work and I think it matters.
Soweit Nicola Mendelssohn, Facebook-Europa-Chefin, im Gespräch mit uns.
Man kann auf jeden Fall sagen, es hört sich sehr ernst gemeint alles an. Ich glaube, man will es einfach auch noch ein Stück abwarten, wie sich das Ganze entwickelt, ne? Und ob sie wirklich auch das Facebook damit schaffen, was sie sich selbst vorgenommen haben, oder?
Das glaube ich auch. Also im Laufe des Jahres werden da wahrscheinlich auch noch viele Entwicklungen auf uns zukommen.
Machen wir auch dran. Eine Gruppe?
Ja, wir können ja eigentlich auch eine Was-mit-Medien-Hörergruppe für alle, die mal was mit Medien machen wollen, starten, oder?
Aber es ist kein Zuckerschlecken, habe ich gelernt. Ja. Also müssen wir uns gut überlegen.
Ja. Ach, dann lassen wir es doch lieber.
Ja, lassen wir es lieber.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Das Medienmagazin am Donnerstagabend. Das hatten wir, glaube ich, noch nie, dass uns eine Leitung weggebrochen ist in der Historie dieses kleinen
Medienmagazins, oder? Das stimmt, das hatten wir tatsächlich noch nie. Jedenfalls haben wir die sonst immer irgendwie wieder herstellen können. Mhm. Aber vielleicht passt es auch so ein bisschen zum Thema. Also wir haben ja quasi, waren ja gerade mittendrin mit Bülent Ürük, dem Chefredakteur vom Kressreport, über, ich sag mal, die Causa Steingart zu sprechen. Und ich glaube, das Verhältnis zwischen Steingart und dem Handelsblatt ist genauso zerrüttet und schlecht, wie die Leitung am Ende war.
Ja,
das kann man, glaube ich, so sagen.
Also das hat leider, wir haben ihn leider auch jetzt innerhalb der Sendezeit nicht wieder zurückholen können. Deswegen können wir euch ja vielleicht nochmal so ganz kurz die Geschichte zusammenfassen, damit ihr dann auch da auf dem Laufenden seid. Denn das Ganze, diese ganze Causa, also wir haben gelernt, dass es auch wirtschaftliche Gründe hat, dass er gehen musste und dass es nicht nur an der politischen Ausrichtung lag. Es gab ja die Kritik an einen Kommentar oder auch eigentlich an vielen Kommentaren über den Ex-SPD-Chef Martin Schulz. Herr Peller, was nimmst du denn noch aus dem Kressartikel von Bülent Ürük mit?
Ja, auf jeden Fall finde ich auch den Aspekt nochmal spannend, dass es eben ja doch auch um ja wesentliche gesellschaftsrechtliche Fragen, so hieß es ja auch in der offiziellen Verlautbarung des Handelsblatts, gelegen haben sollte. Der hat der Verleger ja auch nochmal bei dem Townhall-Meeting mit den Mitarbeitern auch nochmal bestätigt eigentlich. Und das heißt, im Grunde stecken da auch wirtschaftliche Interessen irgendwie dahinter, ne? Also Gabor Steingart hat ja auch, glaube ich, 5% Anteile am Handelsblatt. Die muss er, glaube ich, jetzt zurückgeben, aber nicht kostenlos. Und inwieweit da möglicherweise auch Dinge reingespielt haben, weil man auch wirtschaftlich da möglicherweise andere Vorstellungen hatte. Das bleibt aber irgendwie am Ende doch, habe ich mitgenommen, auch sehr nebulös, ne? Weil hat auch keiner so richtig was zu gesagt.
Also ich empfehle euch den Artikel von Bülent Ürük auf kress.de, da könnt ihr das nochmal in Ruhe nachlesen. Und wir wollten auch nochmal so auf einen Punkt die Aufmerksamkeit lenken, was ja ganz interessant ist bei der Berichterstattung. Mhm. Spiegel Online hat ja als erstes das Thema gebracht, ist damit rausgegangen und man muss wissen, dass der Spiegel die alte Heimat von Gabor Steingart ist. Einige haben sich gewundert, warum dann zum Beispiel ein Medienbranchendienst wie Media erst sehr spät in die Berichterstattung eingestiegen ist. Gibt es auch, glaube ich, eine relativ einfache Erklärung. Media ist ein Handelsblatt-Tochterunternehmen, also gehört in die Unternehmensgruppe von Handelsblatt. Und sehr umtriebig war ja auch Kai-Hinrich Renner vom Hamburger Abendblatt. Was ich ein bisschen vermisst habe, ist dann auch nochmal so der Hinweis von seiner Seite, dass er auch mal beim Handelsblatt gearbeitet hat und in der Zeit von Gabor Steingart auch gegangen ist. Ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen die Grenzen des Medienjournalismus, oder?
Also auf jeden Fall ist auch die Frage, glaube ich, wie transparent macht man dann solche früheren oder noch bestehenden Verbindungen? Also weil das ist, glaube ich, schon wichtig zu wissen für die Leser, die einen solchen medienjournalistischen Inhalt auch einordnen müssen. Ne? Und wenn ich jemand bin, der wirklich komplett frei auf etwas gucken kann, ist das möglicherweise was anderes als jemand, der im Extremfall quasi auf der Payroll des Handelsblatts steht. Also, dass man da, verstehe ich ja komplett, dass man da möglicherweise auch mit gewissen Scheuklappen oder Berührungsängsten rangeht, aber das finde ich aus User- und Lesersicht total wichtig, dass man eben da diese Transparenz eigentlich hätte. Das ist, glaube ich, was man schon ja, an der Stelle ein bisschen anmahnen kann.
Das hat Media.de dann ja auch gemacht, als dann der Artikel dann auch da war. Das war dann auch da, als, glaube ich, intern alles abgestimmt war. Ich glaube, da können auch grundsätzlich die Medienjournalisten auch noch ein bisschen von den aus der Blogwelt lernen, wo ja solche Transparenz da auf jeden Fall gelebt wird. Sehr spannender Ausflug in die Welt der Medien heute Abend, auch mit Facebook. Herr Pähler, wir überlegen uns das mit der Gruppe nochmal.
Auf jeden Fall.
Und vielleicht haben wir schon nächste Woche eine, zu der wir euch einladen. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.